Das ist in den Top 5 meiner Karriere von Erlebnissen rund um die Welt, der Inferno. Das kann ich jedem empfehlen. Und besonders Leuten aus Deutschland, die nicht in den Bergen auch aufgewachsen sind oder viel Zeit verbringen.
Du bist der Top-Werbeträger für die Schweiz. Also echt, das ist.
Ja, ich liebe einfach die Berge und wir sind Maschinen, aber keine Roboter. Ja, das waren drei Runden. Los Cabos war es, Mexiko, erste Runde habe ich gesagt, heute gewinne ich den Scheiß. Zweite Runde gesagt, könnte noch hart werden. Dritte Runde gesagt, hoffentlich komme ich ins Ziel.
Heute wird es dann endlich mal international bei der Zielverpflegung, nachdem wir letztes Mal einen Wahlösterreicher hier hatten, treffen wir jemanden, der zwar auch nur wenige Kilometer von Koblenz weg wohnt, allerdings heißt die dortige Mosel dort Aare. Er hat sich mal als den schlechtesten Band-Only-Swimmer bezeichnet, aber er hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mein Lieblingszitat von ihm ist über sich und seinen Namensvetter Tim: Wir sind die neuen Rehlatz, nur mit mehr Fett. Und wenn das hier nicht Zielverpflegung, sondern Pre-Start wäre, würden wir jetzt Folgendes hören. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100%. Hallo Jan van Berkel.
Hallo Boris, danke vielmals.
Hat da schon alles gestimmt?
Ja, bis jetzt doch sehr gut. Ich bin überrascht über deine Research-Fähigkeiten. Also das Konzept habe ich glatt vergessen, dass ich mal so frech war. Aber ja, das ist natürlich und das Lied, das hat meine Schwester vor allem geprägt. Sie war Schwimmerin und Olympischen Spielen und hat da das jeweils gewünscht, als an der Schweizer Meisterschaft sie einlief. Und bei mir war das so früher mal so ein bisschen ein Motivationssong, wobei ich mittlerweile für einen Mann mich eher vorher beruhigen muss, als noch aufhypen. Von dem her, jetzt mittlerweile eher im Training angesagt als im Wettkampf.
Okay, also hat es nicht so ganz gestimmt. Dann versuche ich dich trotzdem mal ein bisschen vorzustellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Du bist 1986 in Bülach geboren, das ist in der Nähe von Zürich.
Genau, ja.
Und Nicolas Bierig wurde von deiner Mutter im Basketball gecoacht und hat dann gesagt, der
Genau.
Jan, der muss mal einen Triathlon versuchen.
Ja, also Nicolas Mama, die war Schwimmlehrerin bei uns im Dorf und so haben wir da uns gegenseitig so sportlich ausgebildet, ja.
Und dann hast du 1998 deinen ersten Triathlon gemacht und hast für die Schweiz auch, bist auch für die Schweiz auf der Kurzdistanz gestartet, international. Und 2009, da findet man bei Wikipedia nur, dass es einen Streit um Werbeflächen mit dem Swiss Triathlon gab. Und dann, aber eigentlich war der ja auch mit Sven Riederer und dir und Swiss Triathlon. Und Sven Riederer ist danach noch für die Schweiz gestartet. Und du bist quasi relativ schnell, hast deine zweite Staatsbürgerschaft genutzt. Heißt das in der Schweiz auch so? Also hast du eine doppelte Staatsbürgerschaft oder zwei
Ja, genau.
Pässe?
Ja.
Und bist danach für die Niederlande gestartet. Erzähl mir das mal. Ich habe das so ein
Genau,
bisschen nachverfolgt, aber so hundertprozentig bin ich da nicht durchgestiegen. Da gibt es auch quasi eigentlich keinen
ja.
Artikel dazu, außer den von deinem damaligen Hauptsponsor. Also so
Ja,
einen kleinen
ja.
Passus.
Habe ich gar nicht mehr geschaut. Ja, also ist eine mega spannende, waren eine mega spannende Zeit und ist jetzt so im Nachhinein und ich bin irgendwie, wenn ich jetzt so sehe, wie schwierig das war, relativ schadlos da durchgekommen, würde ich jetzt mal das so nennen. Da kam ein neuer Präsident bei Swiss Triathlon und der wollte die Vermarktungsrechte anders organisieren. Und bei ITU sind die Flächen ja da extrem limitiert und dementsprechend, ja, mein Sponsor wollte da, oder unser Team, das von Sven und mir, wollte da wirklich auch seine Präsenz haben, auch auf den ITU-Dresses. Und der Verband hatte dann dementsprechend die neuen Flächen, die da aufkamen, auf dieses Jahr für sich veranschlagt, ohne die Gegenleistungen zu erhöhen. Also man spricht da bei uns, also bei mir damals war das, dass man das keine Barbeiträge, es waren höchstens Beiträge an die Wettkampfkosten. Und ich hatte dann einfach auch den, also waren alle, zu Beginn waren da alle Athleten eigentlich nicht einverstanden mit dem sogenannten Athletenvertrag. Und ich habe, das hat bis jetzt noch ein Teil der Biografie von mir gefehlt, ich habe Jura studiert und wusste, wie das ungefähr so abläuft, auch im Sportrecht. Also das gibt da, auch wenn der Verband eine große, starke Stellung hat und diese auch gerechtfertigt ist durch das Sportsystem, dann ist es trotzdem immer noch eine gewisse, sagen wir es mal so, Diskussion zwischen dem Athleten und dem Verband. Also. Und dann geht das so weit, dass eigentlich ich gesagt habe oder wir gesagt haben, dass der Verband, wenn er die Monopolstellung zu der zum Zugriff zu deiner Einkommensquelle, also das ist bei Triathlon die Möglichkeit, dich anzumelden für ein ITU-Rennen, also die hat er im Griff. Und wenn er die Stellung nutzt, um dich einen Vertrag zu unterschreiben lassen, den du sonst so eigentlich nicht direkt akzeptieren würdest, dann ist der Vertrag oder zumindest der Passus nichtig. Also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Und es gibt da ein Beispiel, zum Beispiel bei der ATP, beim Tennis war das so, da hat die ATP damals in seinen Verträgen festgelegt, dass Tennisspieler, die einen positiven Dopingtest haben, keinerlei Möglichkeiten haben, um so einen Test anzufechten weiter und das Resultat einfach akzeptieren müssen. Und wenn man den Vertrag nicht unterschrieben hat, also den Verzicht auf die Rekursmöglichkeit, dann konnte man nicht an einem ATP-Turnier starten und dementsprechend war man als Tennisspieler Geschichte. Und der Vertrag wurde dann vom Sportgerichtshof in Lausanne eigentlich als ungültig erklärt, also respektive der Passus. Und ja, das habe ich damals einfach dem Verband gesagt, wir würden gerne diskutieren. Und dann ging es wie meistens, wenn es eine sachliche Diskussion gibt, geht es dann schnell irgendwie dann mal emotional hochgekocht und auf einer persönlichen Ebene. Und dann wurde Druck ausgeübt etc. Auf jeden Fall war es letzten Endes so, dass nur Sven und ich noch gesagt haben, wir sind weiterhin nicht einverstanden. Da wurden wir ausgeschlossen und ich habe dann gesagt, ich will nicht irgendwelche rechtlichen Schritte einleiten, weil ich dann auch von meinem Background als Jurist kannte, dass solche Schritte dich meistens als Athleten killen. Und ich habe dann mit Holland natürlich die Alternative gehabt und war da ebenfalls sehr gut aufgehoben. Es war eine sehr schwere Zeit, weil ich war ja weiterhin in der Schweiz. Ich war da in der Schweiz mit den Holländern und in Holland war ich der Schweizer. Also das war gar nicht einfach und es war auch nicht irgendwie eine, also finanziell letzten Endes wäre das nicht, kam das nicht besser für mich so. Das war nicht irgendwie ein Verkauf vom Vaterland, auch wenn das öffentlich so mal vom ehemaligen Präsidenten angeprangert wurde. Aber ja, dann das war eine sehr schwierige Situation, oder? Und letzten Endes war ich dann bei Holland und dann 2012, als ich meinen ITU-Rücktritt gegeben hatte, da hat dann der Leistungssportchef gesagt, hey, auf Ironman, ich will die besten Schweizer bei uns im Nationalteam haben. Willst du für die Schweiz starten? Und da habe ich ganz klar gesagt, das ist mein Zuhause, das waren alles andere Leute wieder im Verband. Und ich nehme nichts vom Verband eigentlich, ich kriege sehr wenig Unterstützung, bis keine, aber ich bin ein stolzer Schweizer und ich war da sehr froh, dass ich da mit offenen Armen wieder willkommen geheißen wurde. Also das ist so, das war die Episode da, ja. Und ich bin sehr froh, dass ich da ohne Schaden durchgekommen bin.
Wenn es um den Nationalstaat geht, dann verstehen viele wirklich keinen Spaß und dann wird es, glaube ich, auch schnell emotional.
Ja, das war es auch, oder? Es wurde dann bei uns, ich erinnere mich, es wurde dann irgendwie der Gemeindepräsident bei uns im Dorf gefragt, was der davon hält, oder? Und dann hat er so gesagt, es war ein relativ konservativer Herr, der dann schnell mal gesagt hat, für Geld sein Vaterland zu verraten, das findet er nicht gut, oder? Und da bin ich mit ihm eins, oder? Aber es war dann einfach eine vielschichtigere Geschichte, die da vor allem einfach emotional persönlich sehr hochgekocht wurde, die es mir dann verunmöglicht hatte, mit so vielen Leuten weiterzuarbeiten.
Und wie ich dich verstanden habe, standst du da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, also zwischen dem Hauptsponsor und dem Schweizer Verband, zumindest mal am Anfang. Vielleicht noch so eine Frage zu den Vertragsdetails. Kann man das vergleichen mit dem Vertrag, den man mit der NADA eingeht, ohne den man ja quasi auch nicht, quasi keinen Profisport betreiben kann? Also ist
Nein,
das
das ist
ähnlich?
etwas anderes, weil mit der NADA oder mit Anti-Doping-Reglementen, das ist, wenn du da nicht einverstanden bist, jetzt als Beispiel, das ist wie wenn du sagst, das Basketballteam, ich bin nicht einverstanden, dass wir mit 5 Spielern spielen, sondern wir wollen 6 haben. Also das Doping-Reglement, das ist ein absolut zwingender Teil unseres Sports oder eben beim Triathlon. Ich bin nicht einverstanden mit den 10, 12 Metern Drafting Rules, ich mache nur 5. Ich öffne jetzt da die Büchse der Pandora, merke ich schnell, aber einfach so zum Sagen, also das ist essentieller Teil der Regeln unseres Sports und deshalb nicht verhandelbar. Ja, aber auch dort gibt es dann wieder eine Abwägung von Eingriff in deine Privatsphäre und dem möglichen Gewinn daraus. Und der ist aus meiner Sicht jetzt als Jurist ganz klar gegeben, weil ohne den Eingriff in deine Privatsphäre mit Whereabouts und Besuch und Bluttests wäre der Sport als solcher nicht möglich, oder?
Ja, zumindest mal kennen wir bisher keine bessere Regelung. Ich glaube, das kann
Ja,
man
also ich, eben
quasi
das ist
sagen.
also
Das ist quasi
das, das
der.
Doping, also das Doping-System, ob das jetzt ein gutes ist oder nicht. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass das momentane System eigentlich nicht erfolgreich ist, also es eine massive Evolution braucht dort. Und nicht da spreche ich nicht über einfach nur eine unabhängige Behörde oder so, da müssen grundlegende Änderungen gemacht werden. Aber das ist natürlich dann eben eine internationale Angelegenheit, die dann wahnsinnig schwierig wird.
Ja, also dann bist du quasi für die Niederlande gestartet und hast dich halt versucht, 2012 für London zu qualifizieren. Das hat nicht geklappt und auf dem Rückflug vom letzten Wettkampf hast du dich dann für den Ironman Zürich angemeldet und bist dann da Zweiter geworden und hast im selben Jahr noch den 70.3 in Irland gewonnen und da hat man schon gedacht, du bist quasi der neue Stern am Langdistanzhimmel. Und das ist ja eigentlich so relativ typisch, ne? Dass Leute, die kommen von der Kurzdistanz und machen erstmal ein paar geile Rennen und dann kommt irgendwie so ein kleiner Knick. Und bei dir war das ja auch so. Kannst du das irgendwie erklären, woher das kommt? Also ganz offensichtlich muss man dann. Also es ist ja eine Umstellung, plötzlich auf der Langdistanz zu starten. Aber was ist das Problem? Warum kann ich, da müssen die Kurzdistanzler einfach nur ihr Training weitermachen und schwupps, wären die alle gut auf der Langdistanz.
Ach, ja, also der Knick, du hast kleiner Knick gesagt, bei mir war das ein großer, oder? Also, wenn man das so anschaut. Also ich habe ja, wenn man mal so sagen, mit meinem Resultat vom zweiten Rang in Zürich erst 2018 verbessert mit meinem ersten Sieg. Das waren 6 Jahre. Also erstens mal sind die ITU-Athleten die besseren Athleten als wir. Das würde ich jetzt ohne irgendwie falsche Arroganz so sagen. Die sind wirklich die sind besser ausgebildet, die haben mehr Rennhärte, die sind kompletter. Wenn es dann aber zur eben Spezifik kommt, die dann eben nach dem ersten paar coolen Rennen, wie du sagst, so dann, ja, jetzt kommt der letzte Schritt, oder? Dann kommt die Spezifik, die dann wir als Ironman-Athleten eben dann irgendwann mal das Puzzleteil noch gefunden haben, oder? Und die dann eben je nachdem auch die Verhaltensweisen von ITU-Athleten verändern und dementsprechend du gewisse Stärken etwas verlierst, die du aber nicht brauchst, aber du musst zwingend neue suchen. Also mein Ironman Zürich, das war meine Radzeit war 4 Stunden 42, oder? Und Ronny war damals bei 4 Stunden 30. Und das können wir jetzt sagen, also das wusste ich damals im Ziel, mit 4,42 gewinnst du keinen einzigen Ironman.
Naja, wenn du so läufst wie jetzt.
Ja, auch dann wird es eng mittlerweile, oder? Also,
Ja, kommt ein bisschen auf die Strecke an.
ja. Aber eben in Zürich, das war völlig klar. Und wenn du dann, also ich glaube, das erkläre ich mir so, oder? Man saß ja zum Beispiel auch bei Nils, oder? Nils war ja auch neu, Kurzdistanz, Langdistanz, Ironman Arizona, boom, oder? Und dann hat er jetzt doch auch ein bisschen dann die Puzzleteile noch für mehr Erfolg auf der Langdistanz suchen müssen. Und dann gibt es auch andere, die einfach noch auf 73 gerade noch so, denke jetzt mal so die Norweger, oder für die ist ein 73 ein langes IQ-Rennen. Aber ein Ironman ist es dann eben nicht mehr, oder? Also in der Schweiz sage ich immer so, ich weiß nicht, ob man das jetzt in einem deutschen Podcast dann versteht, aber ich sage, ein Ironman ist eben die ganze Laberhornabfahrt, und ein Half-Ironman beginnt erst unter dem Hundschopf, also der Hauptschikane. Oder so.
Ist
Also.
diese Hauptschikane bei der Lauberhornabfahrt da, wo man da an diesem Fels vorbeispringt?
Genau,
Ja, das ist so das
ja.
einzige Bild, was ich von der
Das kennt
Lauberhornabfahrt
ihr, ja.
kenne.
Ja, also so. Ja, es ist für mich relativ eindeutig, oder? Jetzt, aber gut ausgebildet sind die Athleten natürlich, die aus der Kurzdistanz kommen, das ist klar.
Ja, so, was ich mir immer denke, ist, dass es vielleicht so ein bisschen an Selbstorganisation fehlt. Also wenn ich mir gerade die Deutschen angucke, also bei denen habe ich halt so ein bisschen mehr Einblick, bei denen es dann halt nicht so funktioniert, dann merkt man auch, dass die quasi diese Stützpunktstruktur und alles, dass sie das einfach brauchen. Jemand, der ihnen sagt, ja, morgen hast du Physio um 8 und
Ja.
übermorgen und um
Und da
10
sind wir
triffst
total
du auf den Rad.
anders, oder? Da sind wir total anders. Also bei uns, ich sage jetzt mal, in der Schweiz haben wir die Brad Sutton Squad, die sind auch ein bisschen so organisiert im Training, aber rundherum trotzdem selbst organisiert. Und so das deutsche System vom Babysitter da, das damals von Jan Ullrich so hochgejubelt wurde oder praktiziert, das gibt es bei uns nicht. Wenn du bei uns in der Schweiz als Spitzensportler keine Selbstverantwortung zeigst, dann hast du keinen Erfolg. Und das geht von Finanzierung über Organisation bis zum Training.
Okay, harte Worte. Das hätte ich jetzt quasi überhaupt nicht erwartet, weil es halt in Deutschland schon ganz
Es ist
anders ist.
komplett anders, und ich kann mich erinnern, ich hatte ja mal mit Faris hier oben trainiert, auch in St. Moritz, und der hat mir immer gesagt, so, eben Faris ist ja ein spezieller Typ, aber ab und zu hat er doch interessante kleine Sachen gesagt, so zum Beispiel, die Leute müssen brennen, wenn sie an der Startlinie stehen. Und er hat immer gesagt, so die Verbandsstrukturen, die nehmen den Leuten das Brennen. Er hat gesagt, das sehe ich den Leuten an. Und das ist schon spannend, weil einerseits hast du natürlich in eurem System, nimmst du alle Leute mit, die was können. Auch solche, die sich nicht organisieren können und einfach, sorry, zu dumm sind, um irgendwie Sport zu machen, aber einfach das Talent haben. Bei uns siebelst du die natürlich von Anfang an aus. Aber die es dann auch das noch auf die Reihe kriegen, haben dann viel mehr investiert und haben auch viel mehr Interesse, es durchzuziehen. Ja.
Aber dabei gibt's auch bei euch, wenn du im Swiss Olympic Team bist, kommt man schon umsonst in Freibäder, oder? Das ist eine Förderung.
Ja, das kennst du
natürlich.
Ja,
Fitnessstudio.
Aber viel weiter geht's dann nicht jetzt als Langdistanzathlet. Also wir haben, das System ist so, es basiert auf wie viel Chance du hast, in deiner Sportart olympische oder internationale Medaillen zu holen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist, wenn du die maximale Chanceneinstufung hast in einer Sportart, die für uns wichtig ist und erfolgreich, dann kriegst du, ich würde es jetzt mal so sagen, ein Salär, das dich zu zwei Drittel finanziert. Mhm, okay. Dein Lebensunterhalt.
Ja.
Ironman ist so, das ist bei uns komplett, also ich habe eine Swiss Olympic Card, nennt man das, aber eigentlich auf dem Level von einem Jugend-Nachwuchsathleten, und da ist die minimale Förderung, ist, ich kann in die meisten Schwimmbäder gratis eintreten, und wenn ich jetzt ein MRI brauche von einer bei einer Verletzung, dann muss ich da nicht zwei Wochen drauf warten wie normale Patienten. Aber sonst als Ironman-Triathlet kann man da, also finanziell sowieso gar nichts erwarten.
Ja, also dann erkläre ich kurz nochmal, wie es in Deutschland ist. Also in Deutschland wird quasi die Förderung danach vergeben, wie hoch deine Medaillenchancen, also wie hoch die Medaillenchancen in der Sportart bei Olympia sind. Danach gibt's Gelder für den nächsten Olympiazyklus und dementsprechend bekommt man quasi nationale Förderung auch nur, wenn man einen olympischen Sport betreibt, beziehungsweise einen olympischen Sport. Das bedeutet, auf der Langdistanz in Deutschland gibt's auch keine Förderung. Halt auf der Kurzdistanz dementsprechend schon. Es ist, glaube ich, auch so, dass man dadurch, dass man halt vom Bund gefördert wird, von entweder bei der Bundeswehr oder bei der Polizei dann angestellt sein kann, unter besonderen Bedingungen, dadurch auch ein halbwegs gesichertes Auskommen hat in der Zeit.
Ja, ich denke eben, dass er das ist so eine nationale Frage. Bei uns ist die Spitzensportförderung nicht in der Bundesverfassung festgehalten. Also der Schweizer Staat hat nur eine Aufgabe, den Breitensport zu fördern und den Gesundheitssport. Und man hat also mittlerweile auch begriffen, dass dazu ein gewisses Maß an Spitzensport gehört, als Vorbildfunktion, so hoffen die meisten. Und dementsprechend da so eine kleine staatliche Förderung ebenfalls dabei ist. Diese aber viel mehr funktioniert durch Förderung mit Infrastruktur, die dann eben auch durch private und Breitensportler genutzt wird.
Ja.
Also meine Schwester war ja in Heidelberg am Olympiastützpunkt 4 Jahre als Schwimmerin, und das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, was da anführt, wenn sie in Zürich trainiert hat mit 8 Leuten pro Bahn auf 2, 3 Bahnen, hatte sie in Heidelberg jeweils die Bahn 4 links für sich, und das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Aber jedes System hat irgendwie so seine Berechtigung.
Ja, zumindest mal seine Vor- und Nachteile.
Ja.
Und dann kommen wir mal wieder zu uns. Kannst du dich an unseren ersten Kontakt erinnern?
Ich glaube, das war, als wir vor dem Erdrutsch standen in Rapperswil, oder? Stimmt das?
Ja, also das ist zumindest mal das, was mir auch zuerst einfällt.
Ja. Ja, und da ist der Erdrutsch über die Straße, da mussten wir unser Rennen abbrechen. Kann mich noch erinnern, das war lustig. Ja. Da warst du in Führung. Es war ein Duathlon,
ja,
genau, deshalb warst du in Führung.
Naja, deswegen war ich schon auf der ersten Radrunde.
Ja, okay, gut.
Also 2013, Ironman Rapperswil 70.3, war die Tage vorher schon richtig schlechtes Wetter. Es hat mehr oder weniger die ganze Zeit geregnet, und dieses Regenwetter, das ist auch eigentlich so die Erinnerung, die meine Familie, wenn ich die mitbringe, immer an den Zürichsee hat, weil zumindest mal vor dem Wettkampf hatten wir immer schlechtes Wetter, wenn ich da war. Im Wettkampf war es da manchmal nicht so schlimm. Dadurch musste der Triathlon als Duathlon.
Bist du 2014 dann am Ironman gestartet, oder?
Ja.
Ja, da war es auch schlechtes Wetter, genau.
Da war auch schlechtes Wetter.
Ja.
Dann war das, der 70.3 war dann Duathlon. Und da ich einfach schlecht hinterherfahren konnte, habe ich dann irgendwann attackiert und bin vorne gefahren. Du warst mit Ronny hinter mir. Und als wir dann wieder unten zurück am See waren von der ersten Runde, lag da halt schon relativ so viel auf der Straße, dass man vom Rad absteigen musste und zwischen der Leitplanke und Bäumen herklettern musste. Ja. Und dann bin ich noch weitergefahren, weil ich lag ja in Führung, wollte auf gar keinen Fall aufhören. Und wir sind sogar noch nach Rapperswil rein und dann noch auf die zweite Runde wieder rausgefahren, obwohl wieder man raus, sich, wenn man bei klarem Verstand gewesen wäre, hätte man eigentlich sagen müssen, ja, wie soll an dieser Stelle, sollen da jetzt 1000 Leute vorbeifahren, ne?
Ja, und dann waren ja noch die Bahngleise daneben und dann sind gewisse Leute über die Gleise gestiegen. Dann hat dann der Polizist hat dann gesagt, jetzt ist fertig. Ja.
Ja, und dann haben wir uns auf dem Rückweg so ein bisschen unterhalten und wir hatten auch die leise Hoffnung, dass wenn man es ganz positiv auslegt, wir schon 50% der Renndistanz hinter uns hatten. Aber um ehrlich zu sein, war das wahrscheinlich noch gar nicht 50%, dass es dann vielleicht doch irgendwas gibt. Und das war bei mir dann so die klassische Story. Man weiß nie so richtig, wofür es gut ist, weil ich habe mich dann nämlich auf der Rückfahrt für die Challenge Kraichgau angemeldet. Das war damals Deutsche Meisterschaft. Und da bin ich dann Deutscher Meister geworden und habe quasi da meinen ersten Vertrag bei Canyon dadurch bekommen. Der war damals ziemlich wichtig. Das ist so die klassische Story. Manchmal weiß man nicht so genau, wofür irgendwas gut ist. Aber in dem Moment war es halt echt bitter, weil ich hatte damals, im Gegensatz zu dir, hatte ich damals noch keinen Ironman-Sieg. Und zumindest war er da zum Greifen nah.
Ja.
Aber es wäre auch nur ein Duathlon gewesen.
Ja, trotzdem.
Danach haben wir uns dann in Zürich gesehen im nächsten Jahr. Da konnte ich dann quasi Zürich gewinnen. Das war dann mein erster Langdistanz-Sieg. Und im Jahr drauf haben wir uns gesehen beim 70.3 in Aix-en-Provence.
Genau, ja.
Da bin ich Zweiter und du Dritter geworden. Und ich weiß, dass du mir danach noch gesagt hast, also ich war überrascht, dass du relativ stark gelaufen bist. Und da hast du gesagt, ich habe hier Michi Weiß vor mir gesehen. Und da habe ich gedacht, den muss ich jetzt noch schlagen. Also das kann ich mir jetzt nicht geben. Also wenn es jeder andere ist okay, aber der kann nicht vor mir sein. Und zum Fall Michi Weiß hast du ja auch schon mal eine kleine Abhandlung geschrieben. Das war so nach seinem Xterra-Sieg. Und zwar war damals noch nicht ganz klar, ob der eine Dopingsperre bekommt. Da die dann quasi nach seinem Xterra-Sieg erst bekommen. Kannst du das nochmal kurz für alle einordnen, wie da so der Stand war, ist?
Das ist natürlich jetzt lange her, aber also...
Ja, aber du bist noch drin.
Ja,
quasi, also... Du hast ja nochmal jetzt die Zusatzqualifikation im Sportrecht abgelegt, Zusatzstudium, da musst du quasi so ein klassischer Fall, oder?
Ja, also Michi Weiß wurde von mehreren Leuten gesehen bei Humanplasma in Wien, wo mit Blutdoping hantiert wurde und hätte dann gesperrt werden sollen, relativ schnell und direkt. Dann haben aber die anderen Leute, die ihn da angeschwärzt haben, in seiner Anklage von Michi nicht mehr aussagen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann man die Aussagen als solche nicht nehmen, weil Michi das Recht hat, seine Belastungszeugen ebenfalls zu befragen. Also der wäre dann eigentlich ihm wäre das rechtliche Gehör nicht mehr gewährleistet gewesen. Und dementsprechend war das ein bisschen schwieriger. Und ich habe einfach gesagt, da bin ich dann halt, eben da kommt der Jurist, der dann den Sportlern manchmal etwas erklären muss, oder mir als Sportler sogar. Im Juristischen gibt es zwar schon Nuancen, aber letzten Endes ist es gesperrt oder nicht gesperrt, also schwarz oder weiß. Und das Grau, das gibt's nicht. Oder? Also, ich habe dann letzten Endes eigentlich gesagt, er hat sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gedopt und dürfte nicht Weltmeister werden, aber er ist nicht gesperrt. Und dementsprechend müssen wir das akzeptieren. Was wir machen müssen, wäre das System ändern, wenn wir das nicht akzeptieren können. Oder das ist wie wieder mit dem Windschatten. Das ist sagen, du bist ein Lutscher, wenn du auf 12 Meter fährst, aber das Reglement ist jetzt mal 12. Oder also das, ich weiß, es bringt immer noch etwas auf 12, das heißt, man profitiert immer noch von Windschatten, aber deswegen bricht man die Regel nicht. Dann müsste man die Regel ändern. Oder? Ja. Also das ist so, das war damals das Thema. Und jetzt ist es so, er ist ein immer, also es gibt keine Ex-Doper, es gibt nur Doper in meinem Wortgebrauch. Er ist ein Doper und er war gesperrt. Dass er jetzt überall wieder starten darf, das ist aus meiner juristischen Sicht okay. Aus der moralischen Sicht, aus Sportlersicht. Ich habe schon mehrmals versucht, Leuten zu sagen oder mit Veranstaltern zu sprechen, zum Beispiel, hey, wie wäre es, wenn wir uns zusammentun und dass wir sagen, wir nehmen keine Leute, die eine Sperre, die länger war als 6 Monate, auf ein Titelbild in einem Magazin. Wir nehmen keine Werbung entgegen von Firmen, die solche Leute sponsoren. Oder? Das darf man. Er darf starten, das ist okay, aber man hat den freien Willen, etwas zu machen. Ich bin übrigens auch mit so einer Idee zu der PTO gegangen, aber die haben dann, bis jetzt habe ich noch nichts dazu gehört. Also ich denke, das ist für mich auch eine der Hoffnungen übrigens von der PTO, oder dass wir da eine Revolution von den Athleten ausmachen. Ich denke nur schon, Michi darf starten, aber einfach wenn er, ich habe einen Kollegen, der hat jahrelang war der Pro-Conti-Fahrer beim Radfahren, hat zweimal ein anderer den Vorzug gekriegt für einen World-Tour-Vertrag. Der ist jetzt 5 Jahre nach seiner Karriere aufgeflogen, oder? Sagen wir es so, die Marken, die mich sponsoren, die könnten das Geld auch dir und mir geben.
Also ich bin grundsätzlich auch ein Verfechter davon, jeder hat quasi eine zweite Chance verdient. Aber es gibt halt nachgewiesenermaßen Effekte beim Doping, die quasi lebenslang einen Vorteil verschaffen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ob dann nicht ein Berufsverbot nicht auch angemessen ist. Also zumindest mal.
Ja, das ist völlig, völlig berechtigt, oder? Also ob die 2-Jahres-Sperre genügend lang ist, um den Vorteil aus dem ehemaligen Dopingvergehen wegzumachen, glaube ich, ist. Ich finde, die 2 Jahre sind doch sehr lange, oder? Also das ist schon, man ist dann schon relativ weit weg. Jetzt ist es dann halt einfach so, dann gehen wir dann schnell gegen Berufsverbot und so, dass dann auch wieder, das muss alles im Gleichgewicht sein, oder? Was viele Athleten ja immer fordern, ist Lifetime-Ban von Anfang an, oder? Und wenn ich nur als Sportler argumentiere, finde ich das völlig richtig. Aber das ist wie, eigentlich egal, was du machst beim Autofahren, ob 5 km/h zu schnell oder 100 km/h zu schnell, du musst den Ausweis abgeben. Und so funktioniert das Rechtssystem nicht. Oder es muss Nuancen geben, auch wenn das für Sportler, wie du und ich es sind, schwierig zu verstehen ist, in einem derart emotionalen Thema wie Doping. Aber ja, die andere Schicht ist, wie stark er moralisch, ethisch und emotional unterstützt werden soll, oder? Und da, ich weiß noch genau, dass, als wir da waren in Frankreich, also wir zu dritt, wir haben uns köstlich amüsiert, oder? Dass ich ihn noch vom Podium hielt und ich hielt ihn ein Jahr später auch in, was war es, St. Pölten vom Podium, ebenfalls mit Andi Böcherer vorne. Und auch da, oder? Das war Motivation pur, oder? Aber dass er dann da als Local Hero in St. Pölten abgefeiert wird und dann noch den Hauptsponsor vom Rennen auch sein Sponsor ist und dann einfach keine, ich sage, man muss ja nicht immer Michi Weiss Sterndoper machen, aber einfach, es muss bekannt sein, oder? Also, und dass das völlig verschwiegen wird, dann da habe ich auch ein Problem, oder?
als Sportler dann.
Ja, also wie schon gesagt,
bist du denn für eine Lifetime-Ban von Beginn weg?
Ich bin eigentlich dagegen, du hast es schon gesagt, schwarz und weiß bin ich halt, ist immer schwierig. Und das Problem ist halt, denke ich, wir stellen uns halt jetzt einen Triathleten vor, der vielleicht wie du ein abgeschlossenes Jurastudium hat und irgendwelche Alternativen hat. Aber ich denke, es gibt auch Lebenssituationen, wo halt Leute sind, denen es vielleicht nicht so gut geht, die halt nur diese eine Alternative haben, Sport. Und vielleicht kann man denen in dem Moment gar nicht so einen riesen Vorwurf machen, dass sie was Verbotenes genommen haben, der klassische rassistische Vergleich ist ja immer der Kenianer, der da sein Dorf finanziert durch den Sport. Aber ich denke, das gibt's in anderen Bereichen auch, wo jemand, der einfach keine Ausbildung oder was Ähnliches hat, in dem Moment nur einen Ausweg sieht. Und dann, denke ich, kann man halt nicht sagen, nach auch einem bewussten Fehlverhalten, kann man, denke ich, nicht sagen, ja, das ist zwar deine einzige Alternative, um jetzt Geld zu verdienen, aber das darfst du nicht mehr.
Also ich finde die heutige Nuancierung der Dopingstrafen finde ich sehr gut. Ich finde auch, es gibt auch, ja auch die Möglichkeit wirklich, es gibt sehr wenig Möglichkeiten, voll wegzukommen, wenn man etwas im System hat mit der Strict Liability. Das finde ich auch gut, oder? Aber dann geht's weiter, wo ich momentan Handlungsbedarf sehe, ist in der Industrie, von Veranstaltern zu Sponsoren und vor allem eben, wenn man jetzt eine Tour de Suisse oder Tour de France anschaut, die Jungs, die in den Autos die Sponsoren rumfahren, von denen sind 50% hatten ein Dopingvergehen, oder? Und einfach, du änderst die Kultur nicht, weil du musst den Leuten zeigen, dass Doping dein Leben verändert und du danach wirklich weg bist von deinem geliebten Sport.
Oder? Ja, aber ich denke, da ist es halt auch einfach an uns, ne? Also an uns Sportler zu sagen. Also
es ist schon an uns.
Aber dem, und dem kann ich nicht zusammenarbeiten, weil, ne?
Ja, klar, aber am Schluss, zusammenarbeiten, das ist schon klar, aber ich habe jetzt in meinen 20 Jahren als Spitzensportler nie ein Angebot gekriegt von, hey, bitte, komm doch mal vorbei, ich kann deine Bestzeit um 10 Minuten.
Nee, das habe ich auch nicht gemeint, sondern ich habe eher gemeint, wenn wir bei der Tour de France sind, da haben wir ja quasi sportliche Leiter, die da in dem Wagen sitzen, aber es ist ja quasi deine freie Entscheidung, ob du den dann als Trainer nimmst, der quasi so eine Vergangenheit hat. Das habe ich gemeint. Ich habe jetzt nicht gemeint, es ist an uns, die Entscheidung zu treffen, irgendwas zu nehmen oder nicht, weil ich glaube, also ich habe auch noch kein Angebot bekommen. Es gibt halt einfach Leute, bei denen funktioniert es nicht. Vielleicht,
es ist einfach
vielleicht sehe ich halt einfach nicht so aus, als hätte ich da Bedarf.
Es gibt Leute, die einfach da auch empfänglicher dafür sind. Und ich glaube, wir beide haben ein bisschen auch Alternativen in unserem Leben. Und ich glaube, so Leute, die solche Angebote machen, die wissen, dass wir da genügend intelligent sind, um zu wissen, dass wir unsere Alternativen für den Rest vom Leben verbocken würden. Oder? Und da gibt es andere Leute, die irgendwie einfach 10 Jahre unten durch müssen im Sport und geächtet werden fast schon und belächelt und irgendwann, jetzt zeige ich es euch. Oder? Und solche sind dann einfach verletzlicher. Und das heißt ja nicht, dass ich es gut heiße, aber es ist einfach verständlich. Aber wo der Handlungsbedarf ist bei den Veranstaltern, bei den Sponsoren, dass es da eine Zusammenarbeit gibt mit uns Sportlern, dass einfach neben dem, der darf noch starten, aber er wird geächtet über seine Dauer der Sperre hinaus. Das fände ich die Lösung, die eben auch viele Athleten, befriedigen würde, die nach der Lifetime-Ban bei der ersten Sperre fragen, oder? Und da kommt das nächste ins Spiel, weil alle die das verlangen, die fühlen sich nicht fair behandelt vom System und die kommen, weil sie sich nicht fair behandelt fühlen vom System, ebenfalls in Versuchung, was zu nehmen. Weil sie sagen, hey, der wird, der, oder ich bin nicht fair behandelt, jetzt beginne ich auch mit Bescheißen, oder? Prisoner-Beispiel mit der Insel ist das, oder? Das hatten wir in
ja, ja, das denkt. Das wollte ich auch nochmal, das spricht auch dahin, dass das, was ich eben sagen wollte, das halt auch an uns, an dir und an mir liegt, ganz klar zu sagen, ja, mit so einem will ich auch nichts zu tun haben.
Yeah.
Und ich glaube, dann kann man halt auch Vorbild für andere sein, ne?
Yeah.
Und dass man schon versucht,
ja, also oder schon einfach das weiß
dafür ich, steht, die, dass die, es auch ohne verbotene Mittel geht.
Ja, ja. Und die Veröffentlichung der Dopingtests, die Anzahl und Ort und Zeit, die ein bisschen begonnen hat, oder? Das finde ich eine super Sache. Da sehe ich, oder? Wenn ich jetzt Angst hätte, Herr Boris, der dopt. Dann sehe ich, oder? Und jetzt, weil der Boris dopt und in Zürich startet, beginne ich auch, oder? Dann kann ich, sehe ich aber, hey, der Boris wird von der NADA 8-mal getestet. Hm. Dann ist er sauber. Ja, dann kann ich sie auch sauber probieren. Oder? Also, dass du getestet wirst, hilft dann gleich auch, mich auch noch sauber zu halten, oder? Also das wäre für mich ein erster Schritt, dass die alle Dopingtests veröffentlicht werden. Nicht die Resultate, also das Resultat ist ja eh klar, aber einfach nicht die Daten, dass ich sehe, meine Konkurrenten werden getestet, oder? Und dann darf ich sauber bleiben, weil ich sehe, sie sind auch sauber, oder? Oder hoffe, oder die Chance, dass sie sauber sind, ist größer. Ja, es gibt Handlungsbedarf dort und die PTO könnte da wirklich was Gutes tun, glaube ich.
Ja, ich glaube, da müssen wir noch, also könnten wir jetzt noch deutlich länger drüber reden, aber wir wollen eigentlich auch halt ein bisschen, also ich will auf jeden Fall auch ein bisschen über dich reden. Aber ja, ich denke auch, dass man da noch mehr Transparenz walten lassen kann, um halt einfach ein gutes Vorbild zu sein.
Ja.
Dann kommen wir noch mal ein bisschen zu deinem sportlichen Werdegang. Was ich auch verdammt beeindruckend fand, war dein Jahr 2015, wo du am 24.07. den Ironman Zürich gemacht hast. Mhm. Am 22.08. bist du Zweiter beim Inferno geworden. Und am 30.08. Siebter bei der 70.3 WM. Dazu muss man halt sagen, der Inferno ist quasi die härtere Langdistanz. Aber du hast gesagt, das sei eher sowas wie eine lange Trainingseinheit.
Ja, also der Inferno, der ist ja 3 Kilometer schwimmen, dann Radfahren 110 mit 2.500 Höhenmeter, Mountainbike mit 1.500 Höhenmeter und dann Laufen ist 25 mit 2.500 Höhenmeter. Also man läuft auf einem Berggipfel hoch ins Schildtor auf 3.000 Meter.
Und ja, genau. Und das Ganze halt eine Woche vor der 70.3 WM. Also muss man doch irgendwie so Muskelkater vielleicht.
Ja, eben nicht, oder? Weil was macht dich kaputt beim Ironman? Das sind so die letzten 20 Kilometer auf dem Marathon, wo du richtig die Muskeln zerschlägst. Und da spazierst du jetzt mal einfach den Berg hoch beim Inferno. Einfach, oder ein leichtes Jogging im Berg hoch. Also, im Nachhinein muss ich schon auch sagen, dass ich nach so einem Rennen meinen besten 70.3 hatte. Das würde ich gerne mal meinen Coach, der Physiologe ist, fragen, wie das geht. Aber also erstens mal ist so, ich glaube, es ist einfach auch, ich bin da vom Inferno nach Hause gekommen und ich war voller Energie, emotional. Das ist in den Top 5 meiner Karriere von Erlebnissen rund um die Welt, der Inferno. Das kann ich jedem empfehlen. Und besonders Leuten aus Deutschland, die nicht in den Bergen auch aufgewachsen sind oder viel Zeit.
Du bist der Top-Werbeträger für die Schweiz, also echt.
Ich liebe einfach die Berge und ich, also das, der Inferno, Boris, das musst du was auch machen. Und ich habe ja gerade gestern gesehen, dass du Graveln warst, oder? Das wäre für dich auch mal noch etwas.
Ich fahre Mountainbike und zwar mit Absicht.
Ja, gut, okay.
Weil man ein bisschen breitere Reifen hat.
Ich bin ja da in dem Jahr tatsächlich den Inferno gefahren mit dem Gravelbike, weil ich dachte, das ist schneller und ich hatte kein ganz, ganz leichtes Mountainbike. Und das wurde dann nach dem Jahr verboten. Also das ist die Lex Van Berkel, dass man da nicht mehr mit Querrad starten darf. aber es ist also technisch so, man muss mal nicht Angst haben. Es geht da zwar von der kleinen Scheidegg den Berg runter, aber man kommt da auch mit dem Querrad ans Ziel. Aber das wäre
wirklich also der gewesen. Vorreiter der Gravel-Bewegung, die jetzt.
Es war ein Querrad, kein Gravel. Also das ist ja noch so ein ganz klassisches von einem Radprofi ausgeliehen. Mit geklebten Reifen und alles.
Aber, also professionelles Material hattest du schon. Und dann 2016 und auch 2015 schon Kona lief für dich halt nicht so optimal. Und also du hattest, ich glaube 2016 war das mit dem Radsturz vorher mit Sebi, ist das richtig?
Genau, ja. Ja.
Wo du, also das, da bist du auf jeden Fall nicht angekommen. Also war das mit dem Radsturz vorher?
Ja, genau. Ja.
Da hast du dann einen harten Schnitt gemacht und hast nochmal alles auf die Probe gestellt und zumindest mal deine Kona-Ergebnisse danach waren doch mit 22. 24. und die letztes Jahr dann 11. plus zwei Zürich-Siege. Ja. Der letzte Zürich-Sieger, den es quasi geben wird in näher Zukunft. Das hat doch quasi, hat zumindest mal, kann man sagen, hat sich, ja genau, hat Früchte getragen.
Ja.
Und aktuell bist du ja in St. Moritz.
Genau.
Da bist du diesmal mit dem Rad hingefahren. hast du eigentlich Angst, da mit dem Auto hinzufahren?
Weil, nee, wir haben jetzt ja einen kleinen Sohn, ich hatte keinen Platz im Auto.
Du hast da schon mal noch nicht. Ah, okay. Oder dein Sohn fährt auch nicht mit dir Auto nach St. Moritz. Also einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja, genau, ja.
Weil du sollst da schon mal fast in eine Schlucht reingefahren sein.
Ja, das war, das war heavy. Ich hatte dann White Out. Also das ist das Gegenteil eigentlich vom Blackout, aber ist dasselbe. Man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, wo die Straße beginnt und aufhört.
Okay.
Und hab dann glücklicherweise anstatt Abflug eine Felswand gefunden. Ja. Aber das war so neben dem Sport so einer der eindrücklichsten Momente, wenn man so dann kurz fliegt und dann denkt, das könnte es jetzt gewesen sein, weil es so dunkel war und man nicht wusste, wo man hinfliegt. Ja. Da war in dem Jahr war dann der Patrick Lange hier oben auch noch, habe mich mit ihm ein bisschen trainiert. Wahrscheinlich hast du das so erfahren, ja, das war dann gar nicht so lustig, ja, aber glücklicherweise eigentlich außer einem steifen Nacken und einem ziemlich heftigen Schock eigentlich mitten in der Nacht am Julierpass ausgestiegen. Das war auf dem Heimweg vom Hochzeit von Rudi Wild, wo ich da schnell runterging und wieder hoch und habe ihm dann gesagt, ja, dass Deine Hochzeitscherben bringen Glück. Ich habe gerade ein ganzes Auto zerstört. Und dann denkt man einfach so, die Kurve, die, also ich kenne den Julier auswendig und die Kurve, wenn man sie jetzt so sieht am Tag, wieso du da wirklich da jetzt einen Unfall gebaut hast, das geht einfach nicht. Oder das war, ich war irgendwie und Glück, also mir ist nichts passiert, weil das irgendwie mit 30 km/h war. Es war einfach dann eine Felswand anstatt eine Straße. Ja.
Also, also komplett die Orientierung verloren.
Völlig. Also, weißt du, das Whiteout oder so, also, das wusste es nicht mehr, wo oben und unten ist und ob die Straße, also, ich habe nichts mehr gesehen. Ich hätte anhalten sollen, eigentlich. Das ist ganz klar im Nachhinein. Oder? Ja.
In St. Moritz ist das quasi jetzt der Auftakt zur Wettkampfsaison 2020. Also hast du quasi wie jetzt gesagt, jetzt geht's los.
Ja, also ich gehe immer gerne in die Berge, wie ich schon vorher gesagt habe. Ich war immer vor meinen Zürich, in meiner Zürich-Vorbereitung in Davos oder St. Moritz. Und dann meine Frau hat jetzt noch Mutterschaftsurlaub bis, das ist in der Schweiz, vier Monate, sie konnte es dann mit unbezahlt etc. auf 6 etwa verlängern. Und haben wir gesagt, es ist nochmal eine Möglichkeit, als Familie hier hochzukommen oder Ferien zu machen. So mit, und dann dachte ich, ja, weshalb ich dieses Camp hier im Juni steigen soll. Also ich habe mega Freude hier zu trainieren. Es ist super schön und ich liebe es hier, wenn es halt nicht für eine Wettkampfvorbereitung ist. So be it. Zieht es ja so langsam aus, dass dann im September dann wieder in die Vollen geht und dann denke ich, dass ich dann nochmals hochkomme, so im August und dann eigentlich wirklich nicht zu Bergferien, aktiven Bergferien, sondern dann wirklich zur Wettkampfvorbereitung.
Also, ja, es ist einfach schön hier zu trainieren, deshalb bin ich hier. Und der Höhenreiz, das ist, ja, als Schweizer ist man noch hier aufgewachsen, ich weiß, das spüre ich nicht mehr so extrem. Also, ich kann relativ schnell sehr
du hart. Bist in Zürich, du bist in Zürich aufgewachsen.
Ja, ja, aber eben, man ist dann immer wieder mal zwei Wochen in den Bergen dort und da und so und dann wieder Skifahren und so und eben mit Swiss Triathlon immer mal auf dem Berg oben geschlafen. Also, ich würde es mal so sagen, also deshalb ist man da schneller adaptiert als andere.
Aber, okay, also das ist jetzt noch nicht der offizielle Startschuss fürs ernsthafte Training. Aber bei euch kann man jetzt wieder alles machen, oder wie? Also du kannst jetzt wieder normal trainieren. Wie waren so die Einschränkungen so in den letzten Monaten?
Ich würde sagen, es war sehr ähnlich wie bei euch, oder? Der Pool ist natürlich alles zu. Es war dann irgendwann mal ein, zwei Wochen, so was war es, Mitte Mai, konnte man als Spitzensportler wieder in die Schwimmbäder rein, höchst limitiert. Aber so, und sonst habe ich einfach alles alleine trainiert, weil das, ja, man hatte dann in der Öffentlichkeit sehr viel, also man durfte immer raus, oder man konnte immer so viel raus, wie man wollte, zum Sport. Von dem her denke ich mal, waren die Einschränkungen nicht so massiv wie in anderen Ländern. Aber ja, und ich war dann viel im Greifensee, in Usser zum Schwimmen, was sehr kühl war, aber oder bei einem Sponsor, der hatte einen Pool, da war ich am Seil, Privatpool, zum Training. Ich konnte da relativ viel schwimmen, aber ganz ehrlich, ich fahre sehr gerne Rad in den Bergen, laufe gerne hier, aber Schwimmen im Pool ist mittlerweile nicht mehr so meine Lieblings-Trainingseinheit da. Ich habe meiner Schwester mal gesagt, hey, ich bin jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre gleich schnell mit Training, jetzt mal schauen, ob ich gleich schnell bin, wenn ich 2 Monate gar nicht trainiere. Aber mein Coach war da dann auch nicht einverstanden, das mal auszuprobieren.
Ja, so Schweizer Bergseen stelle ich mir schon, also sind, ja, Schweizer Bergseen, aber sagen wir mal,
ja, 12 Grad war es, oder?
Ja, also ja, das ist also dann ich schon glaub, kühl. Meine niedrigste Wassertemperatur muss so um die 16 gewesen sein. Wir hatten ein ganz gutes Frühjahr hier.
Ja. Ja, wir hatten noch länger die Pools zu, oder? Also das war eben, schon noch,
Und eben war ich nochmal bei Selfish im Pool mit der Gegenstromanlage. Das ist ja schon ein bisschen anderes Schwimmen. Also war ich schon froh, dass ich halt, das ist auch nett, also kann man mal machen, aber Schwimmen ist halt schon irgendwie mit Vorwärtskommen, ne? Also für mich zumindest. Aber was meine Lieblingsschweizer Corona-Ausgangsbeschränkung Anekdote ist, also ich höre hin und wieder mal den Zeit-Podcast Servus Kritzi und Hallo, dass der Sicherheitsabstand in der Schweiz, der beträgt nicht wie in Österreich und in Deutschland 1,50 Meter, sondern der beträgt 2 Meter. Mhm. Weißt du warum? Also zumindest mal sagen die das. Also wegen der Schweizer Kehllaute. Und zwar würden halt die Partikel weiter fliegen.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber vielleicht ist es einfach auch, dass wir gerne ein bisschen Abstand haben.
Ja, deswegen habt ihr die Berge, da könnt ihr euch frei austoben.
Schön hinter verstecken, genau.
Also so mein größtes Problem, also was heißt Problem, aber sagen wir mal, mein größter Einfluss aufs Training hatte eigentlich, dass ich halt sonst eher so der konsequente Typ bin. Das heißt, ich versuche mich halt optimal zu regenerieren und halt dafür versuche ich halt mindestens 8 Stunden zu schlafen nachts und tagsüber noch 1 Stunde. Aber so in der Corona-Zeit hatte ich halt echt Probleme. Also was soll ich denn jetzt hier den optimalen Schlafrhythmus haben, wenn du gar nicht weißt, wann du ins Bett gehen, also ob du die komplette Leistungsfähigkeit brauchst. Mhm. Und mir fiel es halt auch schwer, mich konsequent zu ernähren. Ja. Also konsequent ernähren heißt bei mir, und das ist noch relativ einfach, also dass ich halt keine verarbeiteten Lebensmittel esse, maximal einmal Fleisch die Woche, kein Gluten, keine Laktose. Damit habe ich halt irgendwann habe ich angefangen, nachdem ich mich so oft verletzt habe. Und ich will damit, also wollte zumindest mal damals die proentzündlichen Lebensmittel reduzieren, die ich so zu mir nehme. Und das hat halt dahingehend gut geklappt, dass ich halt immer satt war, ohne zu viel Zucker zu mir zu nehmen und halt seitdem eigentlich auch keine Infekte mehr habe. Also das ist quasi so meine Diät, die ist relativ einfach durchzuführen, finde ich. Deine Diät ist ja ein bisschen schwieriger durchzuführen und ich habe auch gesehen, zumindest mal, als du hier diese Schweiz-Rundfahrt gemacht hast, also die kleine Schweiz-Rundfahrt gemacht hast, da warst du auch nicht so ganz konsequent.
Ja, ich das ist ja jetzt vielschichtig, deine Aussage. Und ich glaube, was ja mega spannend ist, ist über die Zeit von verschiedenen Athleten zu hören, was gelitten hat in der Corona-Zeit. Und bei mir war es genau gleich. Und es ist so, letzten Endes machen wir ja sehr gerne Sport, aber wir sind auch sehr gerne gut an Rennen. Oder? Und wenn das wegfällt, dann hast du einfach eben die letzte Konsequenz. Und das ist, was ich bei vielen anderen Athleten, und jetzt sagst du wieder dasselbe, gehört habe. Was ist das Erste, was wegfällt, ist das neben dem Training. Aber das wissen wir ja auch, dass das sehr wichtig ist, das ist die Ernährung und die Erholung. Oder? Und irgendwie musst du ja dann auch deinem Körper einfach mal sagen, hey, die Ruderweltmeisterin in der Schweiz ist eine ganz gute Freundin von mir und die hat es perfekt gesagt. Die hat gesagt, wir sind Maschinen, aber keine Roboter. Und das ist mir geblieben. Das hat mich mega begleitet in der Corona-Zeit. Also, weil am letzten Endes sind wir eben Menschen und das lebt und das ist auch etwas Spezielles. Und wie du es jetzt gesagt hast, das war schwierig für dich so zu ernähren jetzt in der Zeit und auch bewusst zu schlafen und alles. Oder? Das war bei mir genau das Gleiche. Und dementsprechend auch eben da die kleine Rundfahrt, wie du es gesagt hast, da bin ich mit einem Radprofi-Kollegen 350 Kilometer gefahren mit 4-5 Pässen drin. Und erstens mal ist das ja völlig dumm, wenn man über das Training spricht, oder? Aber ich habe einfach meinem Coach gesagt, jetzt muss ich was machen, das dumm ist für meinen Kopf. Und zweitens ist es dann so, das ist einfach purer Spaß und dann trinkst du eben, da hast du wahrscheinlich das Red Bull gesehen das Piperli, das nimmst du dann und das ist einfach gut, das tut dir gut und dann ist der Benefit, den du hast mental, ist höher als das Defizit, das du hast, wenn du dich nicht dran hältst an die Ernährung. Oder? Also hast du wirklich das Gefühl, dass du jetzt weniger fit bist?
So genau habe ich mir das Bild dann gar nicht angeschaut, weil bei dir ist ja dann direkt schon ein halber Shitstorm da drunter und da habe ich nur direkt schon ein paar Kommentare gesehen. Und dann habe ich also ich habe schon momentan das Gefühl, dass ich nicht hundertprozentig leistungsfähig bin, aber ich habe mir schon, eigentlich ist quasi diese Woche bei mir die Startwoche. Also ich will diese Woche wieder anfangen, ordentlich zu trainieren. Hm. Und von daher denke ich, dass es jetzt aufwärts geht. Also ich denke so, klar, so kurze Sachen, also geht schon, aber wenn es halt quasi auf so längere Geschichten geht, so Stoffwechselgeschichten, also das ist quasi noch ausbaufähig auf
jeden Fall. Ja, das ist bei mir ganz genau gleich. Ich habe auch das Gefühl, so längere Stoffwechsel, so Nüchterntraining und so, da hilft die gute Ernährung schon, oder? Dass man und das gute Training. Ja.
Es fängt halt einfach deutlich später an, dass man Hunger hat, also bei mir zumindest. Ich will quasi hier gar keinen kompletten Ernährungspodcast machen, aber ich habe schon so ein paar Fragen. Aber wenn man quasi daran interessiert ist, wie du dich ernährst, zumindest mal, wenn das noch der gleiche Stand ist wie vor ein oder zwei Jahren, da gibt's dazu zwei gute Podcasts. Die findet man auch relativ einfach, wenn man Jan van Berke googelt. Also einer ist von Pushing Limits und der andere ist von so einer Run Skills heißt der, glaube ich. Der ist sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber kannst du vielleicht mal so in zwei Sätzen, drei Sätzen deinen Ansatz ernähren? Das war ja dann quasi auch so ein Teil dieses Cuts. Also hast du dir einen Trainer gesucht, der ein Teil ist dieser Ansatz und dass der halt auch sehr wissenschaftlich vorgeht. Also das sind, glaube ich, so die zwei Bausteine, auf die man es bringen kann.
Ja, oder? Also der Cut, also eben, um auf den zurückzukommen, 2016, das war nach Kona und das hast du bis jetzt irgendwie noch nicht angetönt und das liest man auch nirgends oder sehr wenig, was ich überzeugt bin, was einer der Grunderfolge ist, also Grundsteine meines Erfolges jetzt, ist, dass ich eine Frau habe, die Spitzensportlerin war, eine Schwester, die Spitzensportlerin war und die 100% in meinem Team sind, zu mir halten aber auch 100% offen Kritik üben dürfen oder und vor allem machen auch, oder? Also das, ein Teammitglied, das 100% offen kritisiert und ich mich dabei nicht verletzt fühle. Und das war da, die haben mir, ich weiß noch ganz genau, das waren wir da im Hugos nach dem Rennen und dann Martina, meine Schwester und Sarah, meine Frau, haben gesagt, ja, du machst das super, du bist intelligent und du machst da einen Trainingsplan und so, das macht alles Sinn. Aber das und das und das und das, du brauchst einen Trainer.
Und aber das ist schon ein harter Zeitpunkt, oder? Also ich will ich da eigentlich nicht unterbrechen.
Ja, aber es war richtig. Also, ich war nicht so gut, wie ich wollte.
Ja. Also oder? Jetzt so direkt nach dem Rennen, so vielleicht, ja. Wie lange war es nach dem Rennen?
Wie viel? 3-4 Stunden. Also,
ja. Ja. Das ist ja eh so ein Zeitpunkt, wo man so, wo ich zumindest mal besonders sensibel bin. Ne? Also
ja. Ja, aber es war wirklich richtig und ich habe dann eben den Dan, also einfach das so als Ergänzung zu dem Cut oder von wo der den Ursprung hatte, oder? Und das war da und die hatten recht, das wusste ich auch, oder? Ich hatte schon 2016 ein bisschen geschaut für Coaches vorher schon, aber habe einfach nicht den richtigen gefunden. Und dann kam ich auf Dan Plus, der immer noch mein Trainer ist, er ist Doktor in Sportphysiologie. Selber jetzt Streckenrekord halt vorletztem Jahr auf Hawaii, Age Group, und war früher mit den Rudern unterwegs in Neuseeland, olympische Medaillengewinner. Und der hat mir gesagt, der hat gesagt, okay, ich nehme dich mal an Bord, machen wir mal ein paar Tests, und dann war ich da bei Training Diagnostics, das kennen vielleicht ein paar deutsche Zuhörer auch, da ist auch die Sebi Kienle war da mit Philipp Seip, Laura ist dort.
Ja, die Seip-Squad komplett.
Genau, die sind dort, ja, und da haben wir einen Test gemacht und da hat er gesagt, ein Wunder, dass du so gut bist, dass du nicht noch schlechter bist mit der Fettverbrennung auf Ironman.
Ja, diesen Ansatz von Trainern kennen wir auch schon von Fabes.
Ja,
kein genau. Wunder, dass du überhaupt noch.
Nee, also es war einfach wirklich so, der Dan, der ist wirklich einfach nur. Der Unterschied zu Fahr ist einfach, Fahr ist dem zwickt irgendwie in den linken Nasenloch und dann sagt er das. Und er hat eine riesen Intuition und deshalb liegt er oft auch richtig. Und hat ja übrigens funktioniert, von dem her. Ja, also zumindest bei Patrick. Und ja, dann haben wir umgestellt auf Low Carb High Fat Ernährung. Am Anfang ganz, ganz, ganz extrem, also fast schon ketogen bei Ziel 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zur Umstellung. Und jetzt bin ich so etwa so bei 120, 150 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Und den Rest der Energie, die beziehe ich aus guten Fetten. Ja.
Ja, das Ziel ist dann, dass man halt mehr freie Fettsäuren im Blut hat und halt einfach weniger oder überhaupt keine Insulinschwankungen mehr.
Genau.
Insulinschwankungen mehr. Also am Anfang hast du ja gesagt 50 Gramm Kohlenhydrate, aber du sagst auch immer, ja, so ein Ernährungstagebuch und sowas, das führe ich eigentlich nicht, sondern das hast du vorher auch schon immer gesagt, sondern ich esse so viel, bis satt wäre. Also 120 Gramm Kohlenhydrate sind halt schon echt wenig, ne? Also wie hast du das am Anfang quasi gemanagt? Oder zumindest mal, dass du halt jetzt sagen kannst, jetzt sind es 150, das musst du ja auch irgendwoher wissen.
Ja, also am Anfang hatte ich wirklich, ich meine, ich habe einfach wie jeder Spitzensportler irgendwie so, ey, ich verbrenne viel, ich muss viel essen und dann einfach reingedampft, oder? Und wirklich einfach nur gefressen und auch viel schlechtes Zeugs einfach in mich reingedrückt. Aber einfach wusste so, ja, ich brauch's ja, oder? Also, werde ja nicht dicker. Und das hat dann der Dan umgestellt und dann haben wir zu Beginn, er hat mir da so eine App empfohlen, da konnte er schauen, was ich esse und ich konnte dann so ein bisschen sehen, was da die Zusammensetzung ist von Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen und so. Das habe ich jetzt ein halbes Jahr lang gemacht und so ein Gefühl gekriegt für wie viel Gramm was etwa beinhaltet. Und so,
aber
ich habe nie Kalorien gemessen.
Also man kann das ja auch quasi mit so einem Pinkeltest machen, also so auf so einen Streifen pinkeln und dann weiß man, ob man ketogen ist oder nicht. Ja. Oder man kann das am Mundgeruch testen. Das habe ich auch gehört. Also mein Trainer hat es auch mal probiert.
Ja.
Aber sowas hast du nie gemacht.
Es gibt Leute, die dann richtig stinken, oder? Und dann war dein Trainer anscheinend einer von denen.
Na, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, nee, also wir haben Ketonix benutzt. Es ist ein Atemmessgerät, also das im Atem drin deine Ketonkörper nachweisen kann und dann dir zeigt, wie stark du in Ketose bist. Und das Interessante ist dann auch, dass du damit auch siehst, ob dein Körper fähig ist, die Ketonkörper auch unter Belastung dann zu verwenden als Energieträger. Und das ist ja nicht einfach nur so, bist du in Ketose oder nicht, sondern kann der Körper sie auch verwenden. Also das haben wir gemacht, ja.
Ja. Der Benefit davon ist halt, dass man auch im Rennen dann weniger Kohlenhydrate braucht. Ist das so richtig?
Ja, oder das siehst du ja, das musst du, kannst du ja auch bestätigen, oder wenn du einfach konstant immer 100 Gramm pro Stunde in dich reinschütten musst, dass dann irgendwann einfach auch dein Magen sagt, so jetzt ist mal Ende, oder? Und du jetzt halt einfach so nach zwei Motoren hast mit Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel, die dir beide Energie geben.
Ja.
Und das ist, also das musst du mir sagen, aber hast du ja vorher gerade gesagt, die metabolischen Dinge jetzt nicht so gut funktionieren. Wenn du jetzt an Ironman gehen würdest, wo würde es scheitern? Wahrscheinlich also am Anfang könntest du die Pace halten, aber dann irgendwann nicht mehr. Das ist genau das, oder?
Ja, weil, also mein Messgerät ist quasi, oder mein Messwert, nachdem ich das festmache, ist quasi die Laktatbildungsrate, also ob die passt. Und das steuere ich ja auch quasi über Nüchterntraining oder eben viele längere Einheiten. Mhm. Also das wäre quasi mein Parameter, nach wie ich es messen würde, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
Ja, wir haben zur Überprüfung, deswegen haben wir die Spirometrie weitergemacht und dann geschaut, wie die Fettoxidationsrate sich verbessert hat.
Ja. Aber nochmal zur Praxis, wie kann ich mir das vorstellen? Also muss ja zum Glück ein bisschen weniger essen als ich, weil ich bin so 10 cm größer und wiege 10 Kilo mehr. Das heißt, müsste ich halt noch ein bisschen mehr essen, und wenn ich halt in Trainingsphasen bin, dann versuche ich natürlich auch Zucker zu reduzieren. Und dann isst man halt abends schon mal dann halt ein paar Nüsse, wenn man halt so merkt, ja, es geht gar nichts mehr. Also man hat zu wenig gegessen, aber irgendwann kann man halt auch keine Nüsse mehr sehen. Also ich zumindest.
Ja, also erstens mal muss ich ja auch jetzt anderthalb Mal so viele Schritte machen wie du beim Laufen. Von dem her, ich brauche auch relativ viel Energie.
Naja, aber ob du jetzt mehr Schnitte machen musst, aber wenn du halt einfach weniger von A nach B tragen musst und auch geringeren Luftwiderstand hast, also ich glaube, brauchst schon ein bisschen mehr Energie, um nach vorne zu gucken.
Ja, klar. Ja. Ich kann mich einfach erinnern, wenn du mich mal überholt hast, mal so bei einem Rennen, dann war die Schrittfrequenz gut halb so hoch wie meine. Aber das ist ja auch ein bisschen so dein Merkmal oder so.
Ja, aber im Moment arbeite ich da dran.
Ah, okay. Morgen,
also das ist quasi so meine Corona-Aufgabe, dass ich halt versuche, meine Lauftechnik nochmal umzustellen.
Okay.
Und da haben wir heute Morgen so ein bisschen, versuchen eine normale Schrittlänge normale Schrittfrequenz hinzubekommen. Ja. Und ich habe mich heute Morgen echt schwer getan, überhaupt diese Frequenz hinzubekommen. Ne? Mhm. Also ich kann mit einer normalen Schrittfrequenz kann ich momentan vielleicht so knapp unter 4 Minuten laufen. Aber das ist schon mega anstrengend, und viel schneller kann ich meine Beine überhaupt nicht bewegen, also beim Laufen. Also es ist schon verrückt. Aber ich arbeite dran.
Also zurück auf deine Frage mit den Nüssen, oder? Also das Spannende ist, wenn du komplett so umstellst wie ich mit der Ernährung, also das ist, was du vorher auch angetönt hast. Ich habe nie Kalorien gezählt oder gemessen im Training und dann das verglichen mit Aufnahme und Verbrauch. Ich habe auch, wir besitzen keine Waage. Also ich bin 2-3 Mal im Jahr bin ich auf einer Waage, wenn ich einen DEXA-Scan mache, um einfach alles zu kontrollieren.
Also ich esse komplett schon.
Ja.
Und das ist schon die Schweizer Version der Waage, ne? Also ist ja dann quasi.
Ja, ja. Aber ich besitze keine. Also ich esse 100% nach Hunger. Und das ist einer der Vorteile meiner Ernährung, dass du wirklich deinem Appetit die Möglichkeit gibst, sich natürlich zu kalibrieren. Und also es ist ja immer das Kalorien-In versus Calorie-Out-Modell. Aber was bewegt das Modell? Und das ist dein Appetit und dein Antrieb für Bewegung. Oder? Und das wird der Antrieb und der Appetit, der wird gestört durch Scheißernährung. Und wenn du das ausschaltest, dann hast du einen natürlichen Appetit, der sich so bewegt, dass du so viel aufnimmst, wie du brauchst, ohne es zu messen. Der beste Kalorienzähler und die beste Waage ist ein natürlich gesunder Appetit.
Ja, aber was würdest du denn jetzt unter Scheißernährung beschreiben? Also irgendwann hast du mal gesagt, man soll sich quasi ernähren wie ein Neandertaler. Aber da wären ja auch Früchte dabei zum Beispiel. Und je nachdem, wie hoch der
Zuckergehalt
ist.
Das finde ich auch.
Und Eier und Milch hätte der quasi auch nicht gegessen. Eier vielleicht, Milch jetzt eher nicht.
Ja, Eier schon. Milch ist so noch Teil der Diskussion immer noch anscheinend. Aber das ist eben da in der Schweiz, oder das gehört dazu, der Käse, oder? Also, ich glaube, wir halten es dort sehr ähnlich. Wie du hast vorher gesagt, ich versuche keine verarbeiteten Lebensmittel zu essen, oder? Und du verzichtest ja noch auf Gluten, und das sind so die Dinge, die wirklich erst mit der industriellen Revolution ein bisschen aufkamen. Und ich glaube dort, ich sage nicht keine Pasta, es ist einfach so, wenn man über, es gibt weniger verarbeitete Produkte, die dann einfach eben deswegen besser sind für uns, oder? Und das musst du mir sagen. Ich glaube, dort haben wir es sehr ähnlich. Und mit den Früchten und so ist es halt schon so, die heutigen Arten von Äpfeln und so, die enthalten viel mehr Zucker, als eigentlich die eben damals die Neandertaler gegessen haben. Von dem her, deshalb muss man heute sehr vorsichtig sein, oder?
Ja. Ja, aber also du machst es halt auch schon viel über Fleisch, ne? Also ist das richtig?
Ja, ich versuche, also ich bin nicht Piet.
Ja, klar, natürlich. Aber das ist ja auch immer die Frage. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie man so viel Energie über Fette bekommen kann. Du hast irgendwann mal gesagt, ja, ich trinke eine halbe Flasche Olivenöl.
Ja, ja. Also ich bin ja gerade am Esstisch in St. Moritz. Wir haben vorgestern einen Liter Olivenöl gekauft und der ist jetzt zu einem Drittel weg. Nach 3 Tagen.
Das also ist jetzt
ein so Beispiel. Also das
kann ich mithalten.
Ja, ja. Aber einfach, also so ein Wissen bist du ja nicht, aber das ist natürlich, also es ist Olivenöl, es sind Nüsse, es sind Avocado, es ist Speck, Eier, Käse, Rahm. Man nimmt von jedem Produkt, das es gibt, das Fettigere. Oder man nimmt nicht den Halbrahm, man nimmt nicht die teilentrahmte Milch, man nimmt den Vollrahm, oder? Und man nimmt den richtig fettigen Käse, man nimmt Butter und die pflanzlichen Fette wie Öle etc. Oder? Aber wenn ich das jetzt noch sagen darf, bevor du noch weiter in die Details fragst, was mir immer wichtig ist in der Ernährungsdiskussion, ist zu sagen, wir sind privilegiert auszuwählen, was wir essen. Andere Leute sind froh, dass sie essen. Oder? Und ich sterbe nicht, wenn mir jemand mal ein Stück Kuchen gibt.
Und in der Regel sagst du auch noch dazu, dass du kein Ernährungsberater bist.
Ja.
Aber ich sag mal, ich bin ja auch kein Trainingswissenschaftler und wir reden ja hier trotzdem über Training und Wettkämpfe und Ja, ich denke, das schwingt damit mit dabei. Jetzt nochmal, zwei Fragen habe ich dazu noch.
Yeah.
Du bist ja natürlich patriotischer Schweizer und du musst Werbung für Milch, Käse und so weiter machen.
Yeah. Ich bin also nicht gesponsert.
Und du ernährst dich wohl, also du holst die Eier von dem Bauernhof, wo du dran vorbeiläufst. Das gibt dir wohl ein gutes Gefühl. Aber so quasi unbelastete tierische Lebensmittel gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Also,
yeah.
Also, aber da hast du dann quasi keine Sorge, dass du dir, sagen wir mal, das Antibiotika-Hühnchen jetzt isst.
Also doch, ganz klar, oder? Also das ist natürlich schon da triffst du voll den Punkt, wo ich in meiner Ernährung an einen Punkt komme, wo ich Dinge abwäge, ethische Bedenken beim Essen oder auch wenn man überlegt, weshalb Leute vegan sich ernähren. Die Bedenken, die verstehe ich komplett und die habe ich auch. Es ist einfach so, momentan ist der Fett-, Kohlenhydrat-, Proteingehalt meiner Ernährung bonusrelevantes Verhalten, nenne ich es mal so, oder? Und dementsprechend an erster Stelle. Die weiteren Punkte, eben, wo kommt ein Fleisch her? Und das ist auch so, ich versuche nicht zu viel Fleisch zu essen, weil es ist eine sehr einfache Art und Weise, wie man dann halt einfach andere Dinge ersetzt, die man jetzt nicht mehr essen dürfte bei mir. Ich glaube, mein allgemeines Verhalten oder zum Essen wurde viel respektvoller, weil ich jetzt mehr denke, was ich esse, was ich zu mir führe, und einfach bewusster auch einkaufe. Oder?
Also ja, ich glaube,
das bei Antibiotika-Hühnchen und so, das ist so, dass ich gehe da nicht einfach das günstigste irgendwie Mutanten-Hähnchen kaufen, weil das weiß ich auch, wie das aufgewachsen ist, oder?
Ja. Ja, also ich denke, man sieht es auch in vielen Studien, dass Leute, egal in welcher Form, die sich mit Nahrung beschäftigen, dadurch meistens den gesünderen Lebensstil haben. Aber du hast natürlich auch gesagt, dass da halt dann schon mitschwingt, dass man halt die Möglichkeit hat, sich mit Nahrung zu beschäftigen. Ne?
Ja. Also,
ja. Das ist immer,
schwingt ja, immer mit. Und was du auch sagst, dir tut es gut, auf Fleisch zu verzichten, oder? Ich habe da jetzt zum Beispiel, oder nur einmal pro Woche, hast du gesagt. Ich spüre da überhaupt keinen Unterschied. Ich finde sogar zum Teil, ich reagiere gut darauf. Also meinem Körper tut es gut, viel Fleisch zu essen, aber trotzdem eben wegen den ethischen, moralischen Fragen auch, die dahinter sind, versuche ich immer, mich zurückzuhalten.
Ja, und dann, da sieht man halt auch, dass es quasi sehr, also es gibt quasi eine wissenschaftliche Basis, auf deren Ernährung, denke ich, fußt, also auf der Ernährungsfragen fußen, aber man muss doch, denke ich, individuelle Voraussetzungen einfach berücksichtigen und da kann man einfach nicht sagen, da gibt es ein Patentrezept, das für XY funktioniert, sondern es gibt halt wahrscheinlich das eine, das für dich funktioniert und das muss man halt rausfinden.
Ja.
Und Beschäftigung mit Nahrung
macht halt auch ein bisschen Spaß. Ja, und dann ist es eine mentale Komponente. Oder? Es hat auch eine mentale Komponente. Also ein Kollege von mir, Skifahrer, Weltcup, der ist jetzt vegetarisch. Und dann kam ein Sportwissenschaftler zu mir, so, fragt, hey, wieso ist der jetzt vegetarisch? Das macht überhaupt keinen Sinn und so in seiner Sportart. Also für ihn macht es Sinn, weil er sich so besser fühlt, weil er so den Tieren weniger Leid zutragen muss. Dann ist das für ihn die bessere Ernährung, auch wenn es vielleicht für einen Wissenschaftler dann schlechter wäre. Genau was du sagst, da bin ich voll mit dir einverstanden.
So, letzte konkrete Frage dazu noch. Und zwar so vorm Wettkampf. Da probiere ich meine Rennstrategie schon noch so ein, zwei Mal im Jahr aus. Also jetzt, wenn ich normal trainiere, nehme ich schon halt natürlich zu wenig Energie zu für mir eigentlich, um diese Einheit quasi 1:1, also mit einem positiven oder wie auch immer, mit einem geringen Defizit an Energie abgeschlossen zu haben. Aber so vor dem Wettkampf probiere ich ganz gerne nochmal aus, wie viel Gels ich so essen kann. Also was weiß ich, so 5 oder 6 pro Stunde. Obwohl ich eigentlich relativ wenige Probleme so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Magenprobleme während des Wettkampfs gehabt habe. Gerade du, wo du halt eigentlich sonst kaum Kohlenhydrate isst, machst du das auch? Also testest du das vor dem Wettkampf auch nochmal, ob das funktioniert, oder vertraust du einfach darauf, dass du auch wieder, dass du dann 1:1 Kohlenhydrate, also das dann wieder ohne Übergang Kohlenhydrate zu dir nehmen kannst?
Also die Frage, die habe ich mich genau auch gestellt, dass ich das erste Mal ein Rennen gemacht habe, dann mit nach der Ernährungsumstellung. Und das Spannende ist jetzt, dass du sagst, du hast nie Probleme, aber du machst es trotzdem im Training, mal noch einen Test, oder? Und ich habe das mit meinem Trainer besprochen und hat gesagt, hast du jetzt Probleme gehabt jetzt jeweils in den Rennen? Und weil ich habe ihm auch gesagt, hey, müssen wir das nicht noch testen? Und er sagt, wenn du keine Probleme hast, dann musst du es nicht testen, oder? Also finde ich es noch spannend, dass, und dann habe ich es auch eigentlich nie so in meine Ernährungsstrategie vom Wettkampf dann im Training umgesetzt, also sehr wenig.
Also es funktioniert einfach, kann man festhalten.
Ja. Bei dir. Ja. Ja. Also das ist wirklich so, seit ich meinem Coach gewechselt habe, war die Ernährung nie, also hat immer, also wirklich 100% Quote funktioniert.
Ja, super. Ja. Was ich so von außen beobachtet habe, ist aber auch, dass du deine Rennstrategie, denke ich, auch ein bisschen umgestellt hast. Also wenn man sich deine ersten Rennen immer anschaust, da war es halt immer vorne wegballern, bis nichts mehr geht. Oder? Ja. Kann man das so zusammenzufassen? Ich meine, in Cozumel oder in Mexiko wurdest du halt auch schon mal damit zitiert, du bist auf die Laufstrecke gegangen und hast gesagt, heute wird mein Tag. Und, weil du dich so gut gefühlt hast in dem Zeitpunkt, und dann kam halt noch ein Marathon.
Ja. Ja, das waren drei Runden. Los Cabos war es, Mexiko, erste Runde habe ich gesagt, heute gewinne ich den Scheiß. Zweite Runde gesagt, könnte noch hart werden. Dritte Runde gesagt, hoffentlich komme ich ins Ziel. Also, es ist so, ja. Ja, das ist natürlich völlig klar, oder? Aber es ist einfach die Veränderung meines Stärken-Schwächen-Profils, oder? Wenn du darauf vertrauen kannst, dass jetzt vier Ironman im Schnitt 2:45 gerannt, wenn du darauf vertrauen kannst, dass du für 45 läufst, dann musst du nicht mit 10 Minuten Vorsprung vom Rad steigen. Und das ist mal das eine. Und das andere ist, ja, also ich glaube schon, dass da ein gewisser jugendlicher Leichtsinn mitgeschwungen hat in meiner Rennstrategie zum Beginn meiner Ironman-Karriere, ja. Also das ist unbestritten.
Also ich bin jemand, bei dem gehört dieser jugendliche Leichtsinn irgendwie dazu. Also das ist ein Teil meiner Motivation. Also ich kann echt schlecht hinterherfahren. Mhm. Also da werde ich mega unruhig. Yeah. Und auch wenn wir dann nur, auch wenn wir dann auch zügig fahren, da will ich auch mal vorne gewesen sein. Yeah. Um mich da nicht allzu schlecht fühlen zu müssen am Ende.
Ich habe die Fähigkeit nicht.
Ist das jetzt quasi nur noch ergebnisorientiert? Oder ist das jetzt quasi nur noch ergebnisorientiert, oder macht das noch Spaß?
Ja, also 100%. Also erstens mal machen ja gute Resultate Spaß. Oder? Und das ist mal Fakt.
Aber du bist doch ein Mann des Prozesses. Du sagst ja auch, Training macht dir Spaß, und du willst ja quasi, du willst den anderen ja zeigen. Und wenn du den anderen das quasi nur auf den letzten Metern zeigen kannst, ich würde gerne.
Ich habe irgendwie die Vermutung, dass du mich versuchst, du hast ein rotes Tuch und versuchst mich zu provozieren für das nächste Rennen, wo wir gegeneinander starten. Irgendwie geht das in die Richtung, habe ich das Gefühl, Boys.
Nee. Ist das hier schon? Ist das schon der Anfang von Trash Talk?
Ja, jetzt, das ist. Wie? Ja, könnte noch sein. Startest du in Frankfurt, wenn es stattfindet?
Ich glaube, Frankfurt sieht richtig schlecht aus, dass das stattfindet, okay. Ist so der Stand. Ja. Und laut meines heutigen.
Also du hast schon recht. Ja, also es ist schon so. Also das ist natürlich schon geil, vorne weggeballt. Aber ich bin auch ganz ehrlich, und das hat auch mein Coach gesagt, mit den die Fähigkeit, die du hast auf dem Rad, da hast du nichts zu suchen. Also was beim vorne mitfahren, ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren auf Hawaii,
wo du mit Sebi und da, was war noch da, Bläsche und so an mir vorbei seid, da hat es mich seitwärts weggewindet. Und da muss ich nicht irgendwie noch sagen, für mein Ego, jetzt muss ich auch noch vorne fahren. Wenn ich es könnte, würde ich es gerne machen, aber ich kann es einfach nicht. Dafür, ja. Und der Prozess, ja, also, nee, das, und wenn ich mit dir mitfahren könnte, dann würde ich das sehr gerne tun, aber das entspricht nicht meiner Fähigkeit.
Ja, das ist nämlich jetzt dein Trash-Talk. Du willst nämlich, dass wenn wir mal zusammenfahren, heißt das, also wenn wir uns mal zufällig auf der Langdistanz treffen, willst du nämlich mein Hinterrad dann haben.
Ja, das ist ja klar. Wenn ich dein Hinterrad, das kenne ich gut und ich weiß, dass du intelligent bist und keine Dummheiten machst auf dem Rad. Also dein Hinterrad ist sicher ein gutes, oder?
Und das ist ja auch vom gleichen Sponsor, also dann kannst du dir vorstellen, so sieht ja, mein genau. Hinterrad auch aus.
Ja, 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 und also ich gebe dir schon recht, oder? Es ist schon, also mein Coach sagt dann schon, wenn, also eine offensive Strategie mit meinem Stärken-Schwächen-Profil ist dumm, oder? Und da hat er völlig recht und da geben mir auch meine Resultate recht und da hätte ich vielleicht sein oder andere Rennen auch besser gestalten können in der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt sehr viel Freude an einem Rennen. Außer vielleicht Hawaii letztes Jahr, wo ich sagen muss, da war ich so schlecht auf dem Rad, dass ich wirklich gar nichts machen konnte. Hatte dann noch den Lenker, der mir da runterfiel und alles. Also das war dann wirklich nicht mehr so viel Spaß. Aber da musste ich einfach hoffen, dass ich irgendwie die 180 Kilometer durchkomme. Also, ja. Ja, also, ich habe jetzt viel gearbeitet am Rad, vielleicht sogar so viel, dass ich mal ab und zu eine Führung machen kann, wenn du mir am Hinterrad bist.
Ja, da würde ich mich schon drüber freuen. aber unabhängig von dem Trash-Talk wollte ich eigentlich nur festhalten, dass du halt auch, sagen wir mal, rennstrategiemäßig zumindest was verändert hast und da vielleicht auch durch den Trainer wissenschaftlicher vorgehst als früher, oder? Dass du ja, halt einfach definitiv. Weißt, diesen Bereich auf dem Rad, das tut mir noch gut. Ja. Und das kann ich vielleicht auch noch fahren, wenn es sehr gut geht. Ja. Und da halte ich mich so grundsätzlich dran.
Ja.
Außer ich will heute XY mal total zerstören. Dann mache ich mal was ganz anderes, was ganz Verrücktes.
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, da hast du recht. Das hast du richtig beobachtet.
Naja, so langsam kriegen wir mit, wer du hier bist. und vor einem halben Jahr bist du Vater geworden zum ersten Mal.
Genau.
Glückwunsch dazu. Auch mal von mir persönlich. Ach, genau. Ich glaube, ich habe dir zumindest mal schon Social Media gratuliert. Name ist natürlich ein Traum, ne? Also Tim van Berke. Und und da wusstest du ja, also da können wir vielleicht noch auf das Eingangsfazit zurück, ja, das Eingangsstatement, das du irgendwann mal gesagt hast, dass also du und damals Tim van Berkel aus Australien, dass ihr quasi einen neuen Relats mit mehr Fett seid, das ist ja quasi dann doppeldeutig, ne? Also dass du quasi jetzt auch noch auf Fett fährst und
ja, genau. Das ist
schon der Wahnsinn. Und ich fand's, als ich Vater wurde, ist schon ein bisschen länger her, jetzt 2,5 Jahre, fand immer ganz gut, wenn ich so Paratschläge bekommen habe. Also was würdest du einem werdenden Vater ganz gerne, also kann es auch sein, wenn der Triathlon-Profi ist, da kannst du vielleicht auch schon was weitergeben. Was würdest du dem denn mitgeben? Also ich kann mal ein Ding erzählen, was ich auf jeden Fall... Ja, ich kann mal damit beginnen, weil ich habe mit Nils Frommholt geredet, bevor ich zum ersten Mal Vater geworden bin. Das war ja zum ersten Mal, ich bin ja überhaupt erst einmal, also Vater geworden bin und der hat mir erzählt, wie das dann bei der Geburt dann tatsächlich abläuft. Und das war echt gut. Also dadurch war ich auf einiges vorbereitet. Also so gut vorbereitet, wie man sein kann. Weil sonst kennt man das ja quasi nur so aus Arztserien. Ne? Dann ist dann ein Tuch und man kann nicht da vorbeigehen und so weiter. Und der hat mir halt gesagt, dass beim Kaiserschnitt einen Knall gibt, unglaublich. Na gut, wir hatten jetzt keinen Kaiserschnitt, aber mein entscheidendes Erlebnis war dann, dass man bei einer natürlichen Geburt, da kann man überall hin. Ne? Man kann überall hin, das hätte ich ja nie gedacht. Und ich habe gedacht, ich halte den Arm, halte die Hand, ruf zweimal atmen, atmen. Aber es war eher so, ja, ich konnte dann halt sehen, wie es dann so kam, ne, das Kind. Und dann haben die halt immer schon gesagt, jetzt gleich, beim nächsten Mal, da kommt's. Und das war halt, es war genau eine Woche nach Ironman Hawaii. Und das war genauso, wie du dann immer so gut aussiehst, ne? Also, siehst total gut aus. Und ich habe mir gedacht, nie im Leben passt das da jetzt schon durch, ne? Also, es war schon verrückt. Also das wäre tatsächlich so mein Ratschlag. Man muss sich da mal von einem anderen Vater aufklären lassen, wie das dann bei der Geburt tatsächlich abläuft.
Ja, das denke ich, das ist sicher mal gut. Also ich war so, meine Frau war ja Spitzensportlerin und die hat sich da vorbereitet mit Mentaltraining und so. Und dann habe ich versucht, mich irgendwie auf das Konzept, was sie sich zurechtgelegt hat, zu konzentrieren und sie zurück auf das Konzept jeweils zu führen und sich zu entspannen etc. Was ich da in der Geburt
einfach also du wurdest von deiner Frau gebrieft.
Ja, genau, wie sie sich, genau, ja. Und am Schluss, das geht einfach, was für mich bleibt, ist es in den, ja, was ist, 3 bis 7 Stunden geht es nicht um dich. Oder irgendwie, das ist das, was ich einem Vater mitgeben würde. Und als Ironman weißt du es jetzt, irgendwann hat alles ein Ende, auch wenn es richtig scheiße läuft oder so. Und in den Stunden kannst du jetzt einfach alle Energie in das Projekt stecken, auch deine Energie. Also, von dem her, das war das. Und sonst, ja, Tipps, also eben, Tim ist jetzt 5,5 Monate. Also, was uns ist irgendwie wichtig ist, ist einfach, dass wir ihn in unserem Alltag integrieren und nicht er uns in seinen. So, er sagt uns schon mal schnell, wo's lang geht, aber eben das ich hatte Tim jeweils neben mir auf der Rolle jetzt zum Beispiel den Winter durch, oder? Und dass du also als Mann deiner Frau auch ermöglicht, mal wieder für sich zu sein, wie sie es vorher war, das glaube ich, das ist mir auch immer ein Anliegen, dass meine Frau mal weggehen kann. Vor unserem Podcast habe ich auf Tim geschaut und sie war laufen da im Engadin, so einfach das ist, die kleinen Gesten, glaube ich, sind wichtiger als dann einfach eine Blume oder so. Das ist so mein Tipp. Ja. Und ich, oder glücklicherweise findet meine Frau Blumen nicht so wichtig.
Ja ich denke auch, dass das halt wichtig ist, dass man sich klar macht, dass die beiden Partner quasi verheiratet sind und nicht Mutter und Kind quasi eine Einheit bilden und einer ist noch dabei. Zu dem Dabeisein auf der Rolle kann ich auch noch erzählen, dass unsere Tochter immer besonders gut geschlafen hat, wenn man man hängt da meistens so eine Art Mobile drüber. Wenn wir das quasi an so einer mobilen Rolle unten aufgehängt hat und man hat sie unter die mobile Rolle gelegt, weil dann hat man gleichzeitig dieses monotone Geräusch gehabt und die ist dann immer super geschlafen. Also jetzt kann man sie natürlich nicht mehr unter die mobile Rolle.
Ja, wir waren gestern das erste Mal im Schwimmbad in St. Moritz mit Tim, vorher immer nur in der Badewanne und da hat er auch 1,5 Stunden den größten Spaß gehabt, aber danach war er 2,5 Stunden weg. Also wenn man mal 2,5 Stunden Ruhe will, dann ist das auch eine sehr gute Variante. Aber sonst bin ich noch der Falsche, um Vatertipps zu geben. Da werde ich dich dann mal persönlich wieder mal anrufen, wenn dann Tim etwas älter ist und ein bisschen mehr Probleme macht als jetzt. Momentan haben wir so immer ein Anfängermodell, weil der ist so einfach zu helfen.
Ja, ich glaube, dafür brauche ich auch noch ein bisschen mehr Erfahrung, dass ich dann Ratgeber irgendwann mal rausgebe. Letzte Frage, die quasi offiziell gestellt wird, ist so, wenn du im Triathlon eine Sache verändern könntest, was wäre das? Also, wo siehst du, was würdest du da in Angriff nehmen?
Boah.
Wie kann man Triathlon, also es muss jetzt nicht quasi der Game Changer sein, aber wenn du denkst, was fällt mir ein, was so im Triathlon, was du vielleicht auch aus Sportrechtssicht verändern kannst oder so, wo siehst du da Potenziale?
Ja, also beim Doping-System haben wir viel schon darüber gesprochen, oder? Also, oder das glaube ich, würde ich sicher in die Wege leiten, aber das ist ja nicht triathlonspezifisch. Was ich spannend fände, wäre eben so, ich hänge mit meinem Herz eben so an Rennen wie zum Beispiel dem Inferno, oder wo ich sage, wo das ich würde mich stark machen dafür, dass Triathlon oder Ironman insbesondere, das den Abenteuergehalt behält und nicht einfach nur zu einem Rennen wird, das man macht, damit man es in den CV schreiben kann, irgendwie. Und das Professionelle, was Ironman in unseren Sport gebracht hat, die Organisation, was uns spektakulärer macht und größer und auch Figuren wie Frodeno ermöglicht, die international im großen Parkett brillieren. Also mit anderen Sportarten gleich auf der gleichen Ebene. Irgendwie das leichte Spinnertum, was uns ja doch irgendwie abhebt, das Abenteuer, dass das nicht vergessen geht, dass nicht jedes Rennen, das neu gestaltet wird, einfach möglichst schnelle PBs gibt, möglichst schnelle Strecken für die Age Grouper. Zum Beispiel jetzt mit dem Ironman in der Schweiz, das nach Thun geht. Da dachte ich, hey, geil, jetzt geht es noch, also schade, dass es nach Zürich weggeht, aber dann können die in Thun da irgendwie zwei Alpenpässe fahren, oder?
Ja.
Sowas.
Und dann kann man, da kann man den Thun dann doch flach fahren. Das ist ja auch
Ja,
immer so, wenn
flach
ich
nicht,
denke.
aber
Das ist auch
es ist
immer, wenn ich
doch,
denke.
es ist nicht so, wie wenn du es. Ja.
Das ist auch
Also
immer, wenn ich
so,
denke, man
zum
könnte
Beispiel
ein
73
Triathlon in.
Provence ist geiles Beispiel.
Ja, man könnte ein Triathlon in Österreich machen und denkt, das ist bergig, aber die Österreicher kriegen es immer irgendwie auch hin, da eine flache Radstrecke hinzuzaubern. Weil du wirst ja jetzt nicht schlecht. Du wirst jetzt halt nichts
Ja.
Schlechtes über die Schweiz sagen, deswegen können wir hier ein bisschen über Österreich reden.
Ja, nee, also ich sag's so, also ich hätte gerne, ich hab gesagt, hey, cool, oder? Aber so das Lanzarote, oder? Das Lanzarote ist eine der wenigen Strecken, die man sagen kann, die wirklich so, boah, schaffe ich es heute oder nicht? Oder? Und die anderen, dem zu Texas Outback auf dem Highway. Ich bin da auch gestartet, weil ich eine steile Zeit wollte. Aber irgendwie so, ich würde mich als Sportart ein bisschen zurückbesinnen versuchen, was uns groß gemacht hat und was uns abhebt von, ist zum Beispiel nur in Anführungszeichen einem Marathon. Oder? So, das Abenteuer, dass es eben nicht sicher ist, dass man es schafft, oder so, das zu suchen wieder. Ja.
Ja, das ist auch eigentlich das, wo es in den letzten beiden Podcasts immer so ein bisschen hinging. Also Patrick hatte zum Beispiel gesagt, dass er gern das Rennen, das Bundesliga-Rennen zum Spitzingsattel wieder gerne hätte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, also war das Schliersee dort damals oder
Ja,
so?
genau.
Ja.
Schliersee heißt das, aber der Abschluss geht ja hoch zum
Ja.
Spitzingsattel. Oder Jens Roth hat auch gesagt, dass man quasi in die Liga auch ein Mountainbike, also ein Cross-Triathlon reinfindet, einfach, dass man halt die Bandbreite besser abdeckt. Aber bei diesem Schliersee fand ich halt immer interessant, dass man sich halt quasi fast auf Augenhöhe halt auch mit den Kurzdistanzlern messen kann,
Ja.
was ja sonst eigentlich nirgends geht, ne? Also sonst,
Ja.
entweder ist der eine Spezialist oder der andere, aber das war halt auch ein Format, wo jeder eine Chance hat.
Ja. Ja, das sehe ich sehr ähnlich, ja. Einfach, dass man die Entwicklung im Auge behält seitens Race Organizer und da Ironman momentan halt fast schon Monopolstellung hat, dass man sagt, dass die dort halt wirklich das im Auge behalten sollten, ja.
Ja gut, dann jetzt wirklich mein Abschluss sind ja immer, ich stelle dir 17 Fragen, A oder B,
Okay.
und du darfst
Ja.
zweimal sagen, das beantworte ich nicht, also weiter
Okay.
sozusagen.
Ja, okay.
Und bei allen anderen musste ich halt entscheiden.
Gut.
Laufband oder Regenlauf?
Regenlauf. Also A. Ja.
Laufband oder Schneesturm?
Laufband.
Laufband oder Rolle?
Laufband.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
Rittersport oder Milka?
Beantworte ich nicht als Schweizer.
Ja, ist jetzt
Lindt-Schokolade.
schlecht. Ja, das war meine nächste Frage. Milka oder Lind?
Okay, Lind, also ganz klar.
Fair Trade oder regional?
Regional.
Eiskunstlauf oder 200 Meter Delfin?
200 Meter Delfin.
Kaffeestopp oder ein Tankstellenstopp? Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Tankstelle.
10 Minuten Intervall oder 1 Kilometer All Out?
1 Kilometer.
Langer Lauf oder Tortur?
Langer Lauf.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Watt.
Einmal Ironman Schweiz gewinnen oder einmal Kona Top 5?
Ironman Switzerland gewinnen.
Laufrekord oder Fastest Bike Split?
Bike Split.
Effizient oder großer Motor?
Effizienz.
Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
Tempolimit.
Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Drafting.
Gut, damit war das waren alle.
Okay.
Ich habe gehört, du hast den Zugang zu den exquisitesten Schokoladenspezialitäten von Lind.
Wer hat dir das wieder gesteckt?
Ja, ich weiß einfach alles.
Ja, also Linz, die Fabrik ist an der Strecke von Ironman Zürich, wo meine Großmutter wohnte, von dem her, das ist Heimatort quasi für mich, ja.
Und da kriegt jeder Bewohner dieses Ortes einmal im Jahr die Special Edition, oder wie?
Nee, also mein Großvater hatte damals eine Aktie gekauft und wenn man eine Aktie hat von Lind, dann kriegt man anstatt Dividenden, kriegt man eine Naturaldividende, die du dir vorstellen kannst, die dann etwa 20 Kilo Schokolade ist. Ja.
20 Kilo Schokolade ist schon ganz ordentlich. Ne?
Ja, das reicht lange für 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag.
Ja, dann würde ich nichts mehr nachfragen. Du hattest die Aufgabe, dir vielleicht auch eine Frage zu überlegen oder zwei, die du mir schon immer mal stellen wolltest. Hast du dir da was überlegt?
Also ich hatte mir überlegt, das haben wir schon bereits beantwortet, es war, was gelitten hat in der Corona-Zeit, oder? Und ja. Das haben wir eigentlich schon beantwortet, das war das Wichtigste. Und ich hatte auch mir überlegt, das war eigentlich das Letzte, was du mich so gefragt hast, was ich, weil ich weiß, du differenziert über Triathlon-Sport nachdenkst, was du so zu Sponsoren, ich habe jetzt, würde jetzt nicht insbesondere Bahrain nennen, einfach Sponsoren, die man ja so dann leicht fragwürdig, also zum Beispiel jetzt war es ja bei der Norwegen, ist jetzt ja da Texaco Sponsor oder eben Bahrain, was du so dazu sagst. Das, weil ich das immer wieder mit anderen Athleten diskutiere.
Ja, also ich finde, Texaco ist noch so ein Ding, da kann man sagen, ja, also ich meine, ich tank halt auch, ne? Ja. Also von daher würde ich mich da jetzt nicht total freisprechen, dass man da jetzt keinen Sponsoring-Vertrag also eingehen muss. Es ist halt immer die Frage, ob das jetzt meinen moralischen Vorstellungen entspricht. Also ich glaube, das kann man noch individuell entscheiden. Dann zu Bahrain 13, ich glaube, da kann man nichts mehr individuell entscheiden. Da geht es einfach darum, ehemalige Menschenrechtsverletzungen mit einem besseren Branding zu versehen. Und das ist einfach ein absolutes No-Go. Und jeder, der... Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Und mit Rückgrat sollte man das nicht... eingehen.
Ja. Ja. Ich habe mir so eine Antwort erwartet von dir.
Apropos mit Rückgrat, dann habe ich doch noch eine Frage, obwohl wir schon fortgeschritten sind. Geht es darum, dass ja jeder Schweizer, also jeder Wehrdienst jeder Schweizer, der Wehrdienst geleistet hat, der muss ja seine Waffe mit nach Hause nehmen. Und du hast aber keine Waffe mehr zu Hause, ist das richtig?
Ich habe sie abgegeben, ja.
Das willst du aber nicht in der Öffentlichkeit.
Oh, das ist kein Problem. Also jeder, jeder Schweizer, der Militärdienst leistet, wird eingeteilt, ob er fähig ist, eine Waffe zu tragen oder nicht. Und dann wird er eingeteilt, ob er eine Pistole tragen wird oder ein Maschinengewehr. Und wir waren bei der Spitzensport-RS, waren wir mit Maschinengewehren ausgerüstet. Und das war für mich da irgendwie gar keine Diskussion, aber mit ganz vielen Lebenserfahrungen, die man dann hat, so hat und sammelt und auch Meinungen, überlegt man dann mehr, was man eigentlich da macht, wenn man eine Waffe besitzt. Ich hinterfrage nicht das System der Milizarmee in der Schweiz, aber ich wollte einfach keine Waffe mehr tragen und konnte da dann mein Maschinengewehr abgeben und mein Militärdienst fürs Vaterland ohne Waffe als Sportlehrer durchführen. Ja.
Also das ist ja, also ich meine, wir waren ja beide schon mal in Texas und da sieht man halt auch, dass da schon mal genau, anders mit Waffen umgegangen wird, dass dann sagt dann der Host, ja, wenn mein Kind größer wird, dann lege ich die Waffe mal ein bisschen höher in den Schrank. Also da ist man dann schon, also echt erstaunt.
Ja, ich habe mit 18 das Militär gemacht, oder? Und dann ist, da überlegt man da gar nicht. Der macht das, ist einfach vom System und man wird ja dann auch darin ausgebildet. Also nicht, dass die Gefährlichkeit der Waffe schwindet, aber zumindest kann man die Gefährlichkeit besser einschätzen. Und von dem her war das da nicht irgendwie etwas Negatives. Ich habe einfach dann mit fortschreitendem Alter und mehr Reflexion keinen Waffenbesitzer mehr sein wollen. Und das wurde dann über nicht einfache Wege im Schweizer Militär dann aber auch akzeptiert. Weil ich ja auch willens war, meinen Teil zum Milizsystem beizutragen ohne Waffe.
Finde ich gut. Ist eine gute Entscheidung. Und vielen Dank, dass du dir die viele Zeit genommen hast. Es wird ja dann meistens doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend.
Ja, hat Freude gemacht.
Deine Sicht auf den Triathlon nochmal zu sehen. Vielen Dank, Jan.
Danke vielmals. Es war sehr viel Freude, mit dir zu sprechen.